haben wir einen Glauben, der besteht. Ich denke, es ist gut, wenn wir für andere Christen beten, die in Not sind. Und ich denke, dass wir uns auch deswegen heute nochmal mit dem Thema beschäftigen. Wie können wir auch andere Christen ermutigen oder wie können wir selber auch bestehen, wenn wir in Schwierigkeiten kommen? Die letzte Woche hatten wir schon so eine wunderbare Predigt auch gehört von dem Sören. Und da hat er, denke ich, noch einen wichtigen Punkt gesagt. Um in schwierigen Situationen bestehen zu können, müssen wir unserer Berufung bewusst sein. Und wenn wir da näher hineinblicken, die Menschen, die Gott gebraucht hat in der Bibel, ja, die waren beauftragt, die waren berufen, die wussten, was sie zu tun sollten. Ja. Und dann hatten sie auch die Kraft und die Energie, auch in der Notsituation, in die sie gekommen sind, da durchzustehen und durchzuhalten. Wir haben ja jetzt am letzten Donnerstag schon mit dem Römerbrief angefangen und ich möchte das aber auch nochmal lesen, auch gerade erstmal den Aspekt von Paulus und danach, wenn wir nochmal so, habe ich hier noch so ein 10-minütiges Video, das wollen wir uns auch noch angucken über Christen, die verfolgt werden. Wer mit aufschlagen möchte, Römer Kapitel 1, ich lese erstmal 1 bis 7. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Habt ihr das mitbekommen? Paulus, berufen zum Apostel. Also Paulus wurde nicht einfach herausgerufen, gerettet und das war's. Er wurde berufen. Er hatte einen Auftrag bekommen. Und so ist es auch in unserem natürlichen Leben. Wenn wir einer Arbeit nachgehen, dann haben wir einen Beruf. Ja? Ein Arbeitgeber hat uns gerufen, diesen Beruf auszuführen. Ja? Er hat gesagt, ich brauche einen Hausmeister. Und dann kam dann der Hausmeister. Ja? Wie das auch immer war, ja. Ja, das ist eine Berufung, einen Job auszuführen zu einem Auftrag. Und Stefan wird auch nur für bestimmte Sachen bezahlt, ja? Dass er diesem Auftrag ausführt. Und wie sehen wir das hier bei dem Paulus? Er ist berufen als Apostel zu predigen das Evangelium Gottes. Das war seine Aufgabe. Ich möchte weiterlesen. Ab Vers 3. Also das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Also hier sagt Paulus noch etwas weiteres. Er sagt nämlich, wer sein Auftraggeber ist. Das ist jetzt nicht hier das Amt in deinem Fall, sondern hier bei Paulus ist das hier der Herr Jesus Christus. Gott selbst hat ihn dazu berufen. Dann heißt es weiter in Vers 4. Und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Durch ihn haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt in seinem Namen und Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. Ja? Der ist es, der beruft. Und jetzt kommt sein Auftrag. Ja? Jetzt, Paulus schreibt jetzt den Brief ja, an die Römer, zu den Christen, die er vorher zu dem Zeitpunkt noch nicht persönlich getroffen hatte oder kannte. Er hatte nur davon gehört. Er war damals in Korinth wahrscheinlich, wo er den Brief verfasst hat. Und jetzt schreibt er an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also dort in Rom gab es schon zu dem Zeitpunkt, als Paulus den Brief schrieb, schon Christen, die unabhängig von ihm zum Glauben kamen. Paulus war sich seines Auftrags gewiss. Und wir kennen alle ein bisschen das Lebensbild von Paulus. Wer war denn Paulus? Von der Herkunft wird an mehreren Stellen betont, er war römischer Bürger, römischer Staatsbürger. Er ist aufgewachsen in Tarsus, das ist heute Türkei. Da ist er groß geworden. Es war die wichtigste Stadt in Kleinasien. Er ist dann in seiner Jugendzeit wohl nach Jerusalem gekommen. Wurde unterrichtet als Pharisäer, sein Vater war Pharisäer, also er war auch sicherlich jüdischer Abstammung, ja. Aber offiziell auch römischer Staatsbürger. Er verfolgte den jüdischen Glauben oder das Pharisäertum und hatte am Anfang die Christen verfolgt. Und dann wissen wir von seiner Bekehrung. Als er Jesus begegnete auf Damaskus, war er total verändert. Dann wurde er vom Verfolger zum Nachfolger. Paulus wurde von Gott berufen, auch den Heidenchristen das Evangelium zu verkündigen. Und so hatte er 3 Missionsreisen gemacht und nachher zum Schluss dann nach Rom und ist wahrscheinlich 65 oder 67 nach Christus, dann hat er den Märtyrertod in Rom wahrscheinlich erleiden müssen. Aber er hatte jahrelang dem Herrn dienen können. Ja, schon direkt nach seiner Bekehrung, als er berufen wurde, musste er fliehen von Damaskus. In einem Korb ist er geflohen aus der Stadt. War dann 3 Jahre, hat er sich versteckt oder war dann in Arabien am Toten Meer, östlich vom Toten Meer. Und dann später kam er dann eben auf diese Missionsreisen. Paulus war von Gott als Apostel berufen. In Apostelgeschichte 9, Vers 15 heißt es, doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinem Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ja. Er war seiner Berufung gewiss. Was sehen wir von den Christen? Rom, als Christ in der Stadt Rom zu leben, war auch keine einfache Sache. Wir wissen dann auch von den großen Verfolgungen unter Nero. Ja. Was sagt Paulus über die Christen in Rom? Zuerst danke, hier in Römer 1, Vers 8, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für all das Rumgejammer. Habt ihr nachgelesen? Falsch. Für was dankt Paulus? Genau. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Ein Glaube, der besteht. Was für eine wunderbare Aussage über diese Christen. Ja. Und so verstehen wir, denn Gott, sagt Paulus weiter, denn Gott ist mein Zeuge, dem ich meinem Geist diene, am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer gedenke. Und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möge, durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlichen Gaben, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Ja, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Also Paulus schreibt hier welche tiefen Worte, indem er dieses Verlangen schreibt, ich möchte euch kennenlernen, persönlich begegnen in Rom. Ja. Der Römerbrief ist fast der einzige Brief, der jetzt nicht mit Mahnungen oder so groß beginnt. Ja, wie viele der anderen Briefe. Ja. Oder die geschrieben werden aufgrund von Korrekturen, die vorgenommen werden in den Gemeinden. Ne. Hier sind es persönliche Worte, wo Paulus auch schreibt, auch ich werde durch euch ermutigt, indem wie ihr den Glauben lebt. Auch er schreibt, ich werde von euch getröstet. Auch an Paulus brauchte das. Ja. Und ich denke, wenn wir jetzt einen Blick werfen, wie auch Christen heute im Jahr 2024 unter welchen Schikanen leben, ja, dass wir da unseren Blick haben, für diese Geschwister zu beten. Aber auch umgekehrt, dass wir bewusst sind, auch diese gewissen Privilegien, die wir hier haben, ist durchaus kann bedeuten, dass es durchaus nicht immer so bleibt. Das ist ein Vorrecht, dass wir jetzt die letzten Jahrzehnte hier so unbeschwert als Christen leben durften in diesem Land. Aber das muss nicht immer so bleiben. Ja. Und es gibt, wie gesagt, auch manche Schwierigkeiten, mit denen wir vielleicht noch in Zukunft mehr konfrontiert werden. Aber lasst uns erstmal oder jetzt mal hier hineinblicken, wie sieht das in anderen Ländern dieser Erde aus? Vielleicht kennt ihr schon dieses Weltverfolgungsindex von Open Doors, was jedes Jahr neu rausgebracht wird. Seit 30 Jahren wird das erstellt. Am Anfang hatte Open Doors das eigentlich nur für interne Zwecke verwendet, um herauszufinden, in welchen Ländern und Gebieten dieser Erde sie als Organisation, die sich die Hilfen für verfolgte Christen weitergeben wollen, am meisten, am dringendsten kümmern möchten. Ja. Aber jetzt verwenden sie auch diesen Verfolgungsindex, um aufzuklären, dass auch wir in unserem schönen, gemütlichen Deutschland auch sehen, wie sieht das in anderen Ländern dieser Erde aus. Hier, Irak ist übrigens Platz 18 nach diesem Index. Ja. Freut mich, dass wir euch dass ihr unter uns seid. Ja. Ja, es ist viel in manchen Ländern schon sehr schwierig. Dieser, vielleicht noch ein paar erklärende Worte zu diesem Verfolgungsindex. Platz 1 ist seit Jahren Nordkorea. Da ist es fast nicht, da kann man fast nur im Geheimen sich, also das ist wirklich sehr extrem, was da an Verfolgung ist. Afghanistan ist inzwischen hier auf Platz 9, war manchmal auf Platz 2. Aber hier muss man auch sagen, dass das nicht unbedingt etwas sagt, dass es denen jetzt viel besser geht. Sondern in anderen Ländern geht es umso schlechter. Also insgesamt kann man weltweit beobachten, dass die Verfolgung eher zunimmt. Also dass viel mehr Christen unter Verfolgung leiden als noch vor einigen Jahren. Nach welchen Kriterien wird das gemessen? Was ist Verfolgung? In welchen Bereichen gibt es Verfolgung? Und zwar gibt es hier diese fünf Kriterien. Einmal das Privatleben, das ist der engste Kreis, wo ich als Privatperson bin. Familie, dann in der Großfamilie, Verwandtschaft. Wie kann ich da mein Glauben leben? Gesellschaft. In der Gesellschaft bin ich benachteiligt in meinem Job, in meinem Beruf. Oder Leben im Staat, gewährter Staat, Religionsfreiheit. Ja. Oder dann das kirchliche Leben. Wie weit können wir als Gemeinde oder als christliche Gemeinde uns frei versammeln und den Glauben weiter verbreiten? Ja. Also vielleicht nochmal hier dieses, das vielleicht das Schwierigste ist eigentlich so dieses, wenn es bis ins Privatleben geht. Jeder Mensch hat das Recht auf ein geschütztes Privatleben. Im Bereich der Menschenrechte spricht man hier von den Gedanken- und Gewissensfreiheit. Im Bereich der Religionsfreiheit vom Forum Internum. Also da ist die Frage, können Christen zu Hause ungestört beten oder eine Bibel lesen? Müssen sie mit unangemeldeten Hausbesuchen mit Konsequenzen fürchten? Und plötzlich du bist in deiner Kammer mit der Bibel und plötzlich klopfst an der Tür. Haben Sie eine Bibel? Mir uns wurde gesagt, dass Sie eine Bibel haben. Ja. Ja. Das ist schon sehr schwierig dann. Wie sieht es im Familienleben aus? Jeder Mensch ist Teil einer Familie. Neben den individuellen Privatsphären ist dieser Bereich der persönlichste von allen. Versuchen Staat oder Angehörige, einen Christen innerhalb seiner Familie in der Ausübung oder Weitergabe seines Glaubens zu hindern. Besonders für Christen mit muslimischer Herkunft. Aber auch andere Konvertiten ist diese Form der Verfolgung oft extrem belastend. Wenn ich in meinen engsten Familienkreis vielleicht nicht mehr meinem Ehepartner vertrauen kann, oder meinen Kindern, oder meinen Eltern, oder meinen Großonkel und Tante, wenn wir ihnen der Willkür ausgeliefert sind, dass sie uns vielleicht verraten und preisgeben. Ja? Ja? Das ist schon sehr schwierig. Ja. Dieser nächste, schon dieses gesellschaftliche Leben. Ja, jeder Mensch lebt innerhalb einer sozialen Umfelds mit bestimmten Eigenarten, besonders in Ländern, in denen die Zugehörigkeit zu einem Stamm oder einem Clan oder einer ethnischen Gruppe große Bedeutung hat. Kann dies für Christen zu Problemen führen? Ne? Das ist vielleicht nicht ganz so ausgeprägt hier bei uns in Deutschland, aber in anderen Ländern ist es noch mehr. Bin ich jetzt hier von diesem Stamm oder wie viele Stämme gibt es in Indien, ne, und in den Ländern? Ne? Wenn ich zu dieser bestimmten Klasse nicht dazugehöre oder Kaste und dann plötzlich Christ werde, dann ist die ganze Kaste gegen mich. Ja? Deswegen ist die Frage, können sich Christen im täglichen Leben ungehindert bewegen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen? Zum Beispiel am Dorfbrunnen Wasser holen, ja? Oder nehmen lokale Behörden Einfluss auf oder einflussreiche Persönlichkeiten, etwa auf religiöse Führer, werden die bedrängt? Wird der Glaube der Christen zum Anlass, sie zu diskriminieren, zu bedrohen oder gar die übrige Gemeinschaft gegen sie aufzuhetzen? Ja, das ist auch eine. Das ist auch eine schwierige Form der Unterdrückung. Ja. Und dann das Leben im Staat. Hier. Jeder Mensch lebt in einem Staat. In diesem Bereich werden Fragen nach der Rolle der Zentralregierung, der Provinzregierung untersucht. Kontrollieren sie das Leben ihrer Bürger? Sind Christen frei und können ungehindert an der Zivilgesellschaft und am öffentlichen Leben teilhaben? Werden Christen zu Bürgern zweiter Klasse degradiert? Ja, kommt es in den Bereich der Gesetzgebung oder der Rechtsprechung zu Einschränkungen oder zur Einschränkung der Glaubensfreiheit? Ja, wie weit lässt uns der Staat hier als Christen gewähren? Ne? Ja. Ja, das ist zum Beispiel in solchen Ländern wie Pakistan, da gibt es wohl offiziell eine Religionsfreiheit, staatlich gesehen. Soweit ich mir bekannt ist, aber wenn du in einer muslimischen Familie bist, dann bist du hier im Familienleben, im Privaten, da völlig ausgesetzt. Und der Staat schützt sich dann nicht unbedingt. Ja? Obwohl es vielleicht nach außen offiziell so aussehen mag. Ja? Ja? Und dann dieser Punkt, das kirchliche Leben. Wie sieht das aus? Kann ein Christ ein Christ ist normalerweise Teil einer Kirche oder einer Untergrundgemeinde. Haben die Christen die Freiheit, ihren Glauben in einer Gemeinschaft zu praktizieren? Wie stark sind die Einschränkungen? In den Menschenrechtsdebatten hat gerade der gemeinschaftliche Aspekt einen hohen Stellenwert, wenn es um die Glaubensfreiheit geht. Ja? Wie weit können wir uns wirklich hier so versammeln? Ja? Oder wie weit haben die Kirchen Auflagen, dass sie dann ihre Predigtexte dem Staat übergeben müssen? Der es dann erst kontrolliert und absegnet, ob sie das so sagen dürfen oder nicht. Ja? Ja. Ja. Und ein weiterer Aspekt, die dann hier hineinfließen, ist dann das Auftreten von Gewalt. Ja. Hier geht es mit direkter psychischer oder physischer Gewalt, ob dann Eigentum entzogen wird, äußere Freiheiten beschnitten werden, Mordandrohungen und schwerwiegenden Zwang. Ja. Ja, das sind alles Kriterien, die dann hier einfließen, wo das dann untersucht wird in den Ländern. Ich möchte jetzt noch ein Video zeigen. Und zwar, da geht es um eine neue Form der Verfolgung. Und zwar die digitale Verfolgung. Das hat mich sehr bewegt. Jetzt auch im November hat Open Doors da einiges geschrieben, wie über die modernen digitalen Medien oder was da oder durch die Überwachung jetzt gerade in China für Probleme und für Schwierigkeiten auch für die Christen dadurch entstehen. Ne? Soweit. Dieses Video, ich möchte vielleicht noch mit einem Abschnitt auch aus Hebräer schließen, oder hier nochmal dieser Vers aus Römer 1, Vers 8. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Und ich denke, wir sind noch nicht solchen Schwierigkeiten ausgesetzt, wie jetzt den Christen in China. Ein bisschen Vorgeschmack hatten wir jetzt in der Corona-Zeit gehabt. Vielleicht noch eins, was ich auch noch gesehen habe, von wie weit das mit der digitalen Technik in China schon fortgeschritten ist. Die haben ja heute immer noch die Corona-App, die Chinesen. Die wird mit den Social-Credit-Punkten verbunden. Wenn jetzt gab es letztes Jahr wieder eine große Bank, die Konkurs gegangen ist, und alle Kunden dieser Bank wurde dann die Corona-App auf gelb gestellt und konnten dann nicht mehr reisen. Ne? Also da sieht man mal, wie feinmaschig das ist. Ne? Dass wenn du hier eine Gefahr sein könntest vor die Regierung, ja, das hatte jetzt in dem Sinne jetzt noch nichts mit christlichem Glauben zu tun, aber dann kannst du so leicht ausgegrenzt werden, dass so Proteste, wie wir das jetzt hier erleben, gar nicht mehr organisierbar werden. Ja. Was bedeutet das für uns? Ja, wir sollen die Augen offen halten und beten, ja, für die Geschwister dort, dass Gott sie durchträgt. Und ich denke, ich will nochmal abschließen mit Hebräer 11. Es ist nochmal gut, sich die Glaubensleute, die Bibel zitiert, hier vor Augen zu führen. Und zwar möchte ich mal ab Vers 23 lesen hier. Hebräer 11, Vers 23. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Ja? Hier sehen wir die Eltern Moses. Die werden hier mit einem Vers zitiert. Was haben sie gemacht? Sie haben versucht, ihr Kind, solange es ging, irgendwie verborgen zu halten und nicht den Ägyptern auszuliefern. Wir können nur erahnen, was auch für sie für eine Gefahr das bedeutete. Aber sie haben sich eingesetzt für das Leben ihres Kindes. Dann Mose selbst. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharaos gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Durch den Glauben hielt er das Passa und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburt nicht anrührte. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Sehen wir hier Mose selbst und dann das Volk Israel, wie sie durch das Volk durch das Rote Meer zogen, durch den Glauben. Der Glaube war die Antriebsfeder. Ja? Vers 30. Durch den Glauben fiel die Mauer Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Ja? Hier unter Josua. Durch den Glauben besiegten sie hier die Feinde. Dann hier noch was. Vers 31. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Also da sehen wir, Rahab, eine Hure wird sogar hier gesagt, die glaubte an den Gott Israels und wurde dafür belohnt und kam nicht um. Ja. Sie stellte sich gegen ihre Leute, gegen ihre Gesellschaft. Sie verbarg und war listig und verbarg sie, die Kundschafter, und befreite die Kundschafter, dass sie nicht umkamen. Ja. Ja. Dann geht's weiter hier, Vers 32. Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak, von Simson und Jephthah und David und Samuel und den Propheten. Ne? Also, eine ganze Latte. Ja. Wenn jetzt hier nur Namen erwähnt, da könnt ihr mal zu Hause mal die Namen selber mal studieren, was sich hinter diesen Namen verbirgt. Welche Glauben diese Leute hatten, ja, in einer Zeit der Anfechtungen. Ja. Und dann werden einfach hier noch die ganze Gruppe der Propheten genannt. Ja. Lest mal die prophetischen Bücher. Oder was hatte mir, oder letzte Woche hatten wir den Elia gehabt. Ja. Und die anderen Propheten, was hatten die gelitten und wurden verfolgt, viele wurden getötet und ja. Aber sie hatten einen Glauben an den lebendigen Gott, ja. Und viele mehr, ja. Diese haben, Vers 33, ne, das habe ich schon, Vers 34, des Feuers Kraft ausgelöscht. Ja, wer ist das? Satrach, Meshach und Abednego, ja, die werden jetzt hier nicht mit Namen genannt. Die waren im Feuerofen, die drei. Satrach, Meshach und Abednego, die drei waren im Feuerofen, ja. Und der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen, andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Also wir können sagen, auch die Glaubenshelden in der Bibel, manche wurden gerettet, wie diese drei Männer, andere kamen um, ja? Ja. Aber trotzdem haben sie an den lebendigen Gott festgehalten, ja? Und haben damit Gott gepriesen und Gott die Ehre gegeben. Ja? Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt zersägt, das nimmt man an, dass Jeremia zersägt wurde, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhen und Erdlöchern. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hatte. Denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Ja, welch ein gewaltiges Wort ist das. Ja. Und wenn wir jetzt noch abschließen, die Verse 1 bis 3 und 12 lesen. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ja. Und so lasst uns einfach auch das für uns mitnehmen, diese Aufforderung hier. Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus ist es, der uns durchträgt, auch wenn wir in Not und Probleme geraten. Ja. Und wenn wir auf Jesus blicken, ja, er hat Unrecht erlitten wie keiner von uns. Ja. Und hat das über sich erduldet. Ja. Können wir auch ihn zum Vorbild nehmen? Ja. Lasst uns jetzt eine Zeit haben, wo wir auch für die verfolgten Geschwister beten. Ich denke, wir können auch für unser Volk beten, dass auch hier in Deutschland noch mehr eine Umkehr auch geschieht. Vielleicht gerade in der Not, in der wir uns befinden, die Menschen offen werden für Gottes Wort. Ja. Ja, wir können auch für Bewahrung beten und dass der Herr unseren Auftrag auch klar zeigt, was wir tun und lassen sollen. Ja. Ja. Dass wir in freiem Mut auch weiterhin das Evangelium verkündigen, egal was kommt.